In manche Kirchen gibt es ja Weihwasser. Hier gibt es Predigerwasser. Ui. Ihr kennt wahrscheinlich von den letzten Wochen dieses Buch. Letzte Woche hat das der Happy in der Hand gehabt, wenn ich den Plan richtig im Kopf habe, ja. Worüber hat er gesprochen? Okay, die Woche davor, der Frank Köhler. Genau. Es ist ein Bild, das C.S. Lewis beschreibt in seinem Buch oder seiner Geschichte, in seinem Buch von Narnia, Der Kampf. Und wir haben das übertragen wollen für diese Dreierpredigtserie, wo ihr ja heute der letzte Teil davon hört. Wir in Adelboden, wir haben noch eine Woche mehr. Man sagt ja, da passiert alles ein bisschen später. Frage ist, wie das dann mit der Ewigkeit dort sein wird, wann die dort anfängt. Der Happy, er hat gesprochen über das Thema im Heute meine Ewigkeit gestalten. Richtig? Ja, gut. Genau, und er hat über den Umschlag und über das Titelblatt gesprochen. Und dann der Frank kam, wenn man es aufschlägt, also wenn man das heute verlässt und stirbt, er hat über die erste Zeit gesprochen, wo sind wir, wenn wir gestorben sind? Und ich freue mich, dass ich heute Morgen reden darf über Kapitel 2 bis Schluss. Das Thema ist Ewigkeit und es dauert eine Ewigkeit. Also wir beschäftigen uns heute Morgen mit der Ewigkeit, mit dem Himmel und mit der Frage, was dort denn so läuft und was wir dort machen. Es ist wirklich vieles unklar, wie vorher schon gehört, was dort wirklich passiert. Und die Bibel, die gibt uns so eine Idee davon. Aber es ist alles formuliert in den Dingen, die wir verstehen. Weil wäre es nicht so formuliert, dann würden wir gar nichts mehr verstehen. Und all das, was wir lesen, wird noch besser und noch toller und noch schöner. Letzte Woche hatten wir bei uns daheim Seniorenmorgen. Genau, und sie haben sich gewünscht, dass ich über Offenbarung spreche. Und ich bin da ja eh so ein bisschen drin im Thema, gerade auch mit dieser Ewigkeitsserie. Und am Schluss habe ich gefragt, ist eure Verwirrung oder ist die Verwirrung jetzt kleiner bezüglich diesem Thema? Und dann sagte einer von ihnen, nee, die Verwirrung ist immer noch gleich. Einfach auf einem anderen Niveau. Wenn man über Ewigkeit nachdenkt, dann gibt es in unserer Gesellschaft so klassische Bilder, was man dann macht. Wolken schieben. Harfe spielen. Oder fragt man in der Kirche oder in der Gemeinde, so wie hier, dann wird gesagt, den ganzen Tag singen. Und der eine denkt, wow, und der andere denkt, da will ich nicht hin. Beim einen löst das eine aus, beim anderen das andere. Ich habe mit einer Frau gesprochen aus unserer Gemeinde über das Thema Ewigkeit und sie sagt mir, weißt du was, das Thema macht mir Angst. Alles, was im Leben zu lang dauert, das ist nichts für mich. Und mir geht es genau gleich. Wenn ich hier im Leben von Ewigkeit rede, dann ist es eigentlich was Negatives. Neulich war ich bei IKEA, Samstagnachmittag. Wie kommt man auf die Idee, am Samstagnachmittag zu IKEA gehen? Ich dachte, ich verbringe die Ewigkeit dort. Heute haben wir Sonntag und morgen geht es bei dir vielleicht auch wieder im Alltag los und du fragst dich, was für eine Ewigkeit es noch dauert, bis sich endlich an deiner Jobsituation was ändert. Oder bis endlich mal die Pensionierung kommt. Vielleicht wartest du auch schon eine Ewigkeit oder eine gefühlte Ewigkeit auf die Person, mit der du durchs Leben gehen kannst. Oder du denkst, dass es noch eine Ewigkeit dauert, bis du Führerschein machen kannst und endlich mal unabhängig bist von Eltern und vom öffentlichen Verkehr und so weiter. Ewigkeit, wenn wir sagen, das dauert eine Ewigkeit, dann ist es meistens was Negatives. Außer man ist so ein Romantiker und sagt, ach, mit der wäre ich gern die Ewigkeit zusammen. Dann ist was Positives. Und jetzt sind wir herausgefordert, als Kirche, als Gemeinde, uns auf die Ewigkeit zu freuen. Was könnte es denn für ein Problem geben, das wir haben mit dem Thema Ewigkeit? Da ist eine Tür, da ist eine Schwelle, durch die wir hindurch müssen, bevor wir mit der Ewigkeit in Berührung kommen. Es ist die Tatsache, die wir in unserer Gesellschaft wunderbar aus unserem Alltag ausklammern. Die Sterblichkeit des Menschen. Es ist die Tatsache, dass ich zuerst sterben muss, bevor das Leben nach dem Tod losgeht. Die Sterblichkeit, sie liegt immer noch bei 100%. Und das heißt, sie wird dich treffen und sie wird mich treffen. Aber in unseren Gesprächen klammern wir das aus. Reden wir lieber über andere Dinge. Warum? Weil wir es nicht unter Kontrolle haben. Weil wir Menschen sind, die gern alles unter Kontrolle haben. Dass die Technik funktioniert am Sonntagmorgen. Dass ich heil hierher komme. Dass ich meine Gesundheit gern unter Kontrolle habe, deshalb mache ich ein bisschen Sport. Wir haben gern alles unter Kontrolle. Aber wenn diese Schwelle kommt, wenn das Sterben uns nahe kommt, dann verlieren wir die Kontrolle. In fromme Gemeinden, christlichen Kirchen, da wird ja gern immer gesagt, ja, ich habe keine Angst vor dem Tod. Mir ging es so im Frühjahr, mir wurde es in der Nacht so schlecht und ich habe gemerkt, irgendwas ist nicht gut, habe gedacht, ich muss mich mal übergeben. Nicht Jesus übergeben, sondern am WC. Und ich laufe los und ich merke, wie mein Blickfeld immer enger wird und wie ich plötzlich nichts mehr unter Kontrolle habe. Und irgendwann, ich weiß auch nicht wann, bin ich dann unter den Jacken von meinen Töchtern wieder aufgewacht. Aber das war sowas von beängstigend in dieser Situation, die Kontrolle zu verlieren, nichts mehr in der Hand zu haben und einfach zu sagen, puff. Woody Allen, der Komiker, sagte mal, ich habe keine Angst zu sterben. Ich will nur nicht unbedingt dabei sein, wenn es passiert. Es ist ja so, wir sind uns alle bewusst, dass es irgendwann kommt. Aber dieses Loslassen müssen, das macht uns Angst. Und deshalb sind wir wunderbar darin, es zu verdrängen und große Pläne zu machen, es zu verdrängen, dass der Tod auf uns zukommt. Und gleichzeitig sind wir total geschockt, wenn dann eine Nachricht kommt, der oder die Person ist gestorben. Eigentlich müsste man doch geschockt und überrascht sein, dass wir uns heute wiedersehen. Ja, du bist auch noch am Leben. Schön, gratuliere. In Psalm 39 finden wir die Bitte an Gott, wo es heißt, lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. Wenn wir ehrlich sind, dann ist ja das unsere Erkenntnis. Wir sind nur ein Hauch. Niemand weiß, wann es vorbei ist. Aber was kommt dann? Was direkt danach kommt, das seid ihr bestens unterrichtet, hat euch der Frank schon erzählt. Wer es verpasst hat, kann es sicherlich online nachhören. Und was dann später kommt, ist, dass Gott zu Johannes sagt, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Okay, wenn alles neu wird, was kommt dann da auf uns zu? Was machen wir dann in der Ewigkeit? Gibt es dann vielleicht noch mehr als unsere Vorstellung, also wird die erneuert, mehr als Wolken schieben und Harfe spielen und singen? Und vielleicht muss die Person, mit der ich gesprochen habe, dann gar keine Angst haben vor dieser Ewigkeit, eben weil alles neu ist. Und können wir uns dann vielleicht darauf freuen und sagen, wow, das wird gut. Ich habe mich gefragt, wie ich dieses Neue, dieses Ich mache alles neu vergleichen kann. Und es ist gar nicht so einfach. Manch einer sagt vielleicht, ja, wie ein neues Auto. Hattest du ja schon eins. Hatte auch 4 Räder. Und das Neue hat jetzt vielleicht mehr Power und mehr irgendwelche besonderen Dinge, andere Möglichkeiten. Es ist bedingt neu. Der andere sagt vielleicht, ja, seitdem ich geheiratet habe, ist alles neu. Sicherlich eine tiefgreifende Erneuerung im Leben. Man muss sich neu einrichten im gemeinsamen Leben, sich neu miteinander arrangieren. Und doch bleibt vieles beim Alten. Manch einer sagt, ja, die Geburt von einem Kind, die macht alles neu. Vieles. Neue Probleme, von denen du nichts wusstest. Neue Freuden, von denen du nichts ahntest. Oder wenn jemand vollkommene Heilung erlebt nach einer langen, gefährlichen Krankheit. Da gibt es ganz neue Lebensqualität, neue Möglichkeiten von dem, was man machen kann. Neuer Lebensmut, neue Hoffnung. Ja, vieles ist wieder neu. Und doch ist vieles auch gleich. Oder wenn ich es dann endlich geschafft habe, mein letzter Arbeitstag. Nicht, weil ich entlassen wurde, sondern weil ich es geschafft habe, das Rentenalter zu erreichen. Dann wird alles neu. Wir wissen es ja selber. Gott sagt, ich mache alles neu. Alles neu. Vielleicht könnte man es hier mit dieser Pflanze illustrieren. Seht ihr das? Ich sehe es auch noch mit Brille. Eine Wurzel, ganz klein, die da mal aus diesem Samen herauskam. Ganz neu ist, wo ist sie jetzt? Ach, hier. Wie, die Wurzel... Ich habe gar nichts in der Hand, gell? Wie die Wurzel zur Blüte. Ich glaube, das ist ganz neu. Okay? Das ist zwar genau dasselbe, kommt aus der gleichen Pflanze, aber es ist sowas von dermaßen was anderes. Wenn ich jetzt fragen würde, welche Dame fände es romantisch von ihrem Mann oder Freund oder wem auch immer so eine Wurzel geschenkt bekommen? Welcher Mann fände es romantisch von seiner Frau so eine Blüte? Ich mache alles neu. In einer Art neu, was wir uns gar nicht vorstellen können. Sogar das Neusein wird unsere Vorstellung übertreffen. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Kapitel 21 und 22 aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung und möchte euch da ein paar Verse vorlesen, wie denn dieses neu aussieht. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Ein Tempel sah ich nicht in dieser Stadt, Vers 22, der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Die Völker werden in dem Licht leben, das von der Stadt ausgeht, und von überall auf der Erde werden die Könige kommen und ihre Reichtümer in die Stadt bringen. Die Tore der Stadt werden den ganzen Tag geöffnet sein, noch mehr. Weil es dort keine Nacht gibt, werden sie überhaupt nie geschlossen. Die herrlichsten Schätze und Kostbarkeiten der Völker werden in die Stadt gebracht. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entsprang bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und das Lamm wird in der Stadt sein und alle ihre Bevölkerung werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Johannes bekommt hier dieses wunderbare Bild, diesen wunderbaren Einblick in die Ewigkeit, in alles neu. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Es ist ein Bild, wie vorher schon erwähnt, das wir verstehen können, wo wir uns Vorstellungen machen können. Aber es wird unsere Vorstellungen bei weitem übertreffen. Diese neue Welt, dieser neue Himmel, diese neue Erde ist dazu da, um zu deinem Zuhause zu werden. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 2, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wahrscheinlich ist deine Wohnung zu Hause der Ort, wo du dich wohlfühlst. Du tust wahrscheinlich alles dafür, es so schön einzurichten, dass du da wirklich zu Hause bist. Das, was Jesus hier vorbereitet, übertrifft es weitaus. Der Himmel, der ist nicht für Gott selber gebaut. Du bist dort nicht nur ein Mieter für eine bestimmte Zeit, sondern Jesus bereitet eine Wohnung für dich vor, mit einem großen Schild an der Tür: Herzlich willkommen, endlich bist du wirklich zu Hause. Wir, die wir hier im Wohlstand leben, wir haben ja jeder wahrscheinlich eine Wohnung. Jeder hat sein Zuhause und jeder hat Möglichkeiten, das so schön wie möglich einzurichten. Aber wenn man in die Welt hinausschaut, dann ist es ja oftmals gar nicht so. Und was bedeutet es für einen Menschen? 70 Millionen Menschen sind auf der Flucht auf dieser Welt. Was bedeutet es für einen Menschen, der auf der Flucht ist, wenn Jesus sagt, ich bereite dir eine Wohnung? Und ich habe oftmals das Gefühl, wir richten uns daheim so wunderbar ein und trotzdem merken wir, das ist gar nicht unser Zuhause, weil irgendwann müssen wir auch dieses Zuhause verlassen. Aber in dieser neuen Welt, in diesem neuen Himmel, neue Erde, wo Gott sagt, ich mache alles neu, da gibt es einen Platz für dich und mich. C.S. Lewis schreibt dazu, dein Platz im Himmel wird aussehen, als sei er für dich gemacht, und zwar für dich allein, weil du für ihn gemacht worden bist. So wie Stich für Stich für eine Hand ein Handschuh gemacht wird. Diese neue Welt, sie ist dein Zuhause. Und diese neue Welt, sie ist ein realer Ort. Sie wird hier beschrieben als eine Stadt. Hier ist ja ein bisschen städtischer als da, wo ich lebe. Und die große Angst bei meinen Mitmenschen ist oftmals, in die Stadt zu gehen. Ich habe ein Jahr zu Spiez gelebt, schlimmste Jahr von meinem Leben. Aber diese Stadt, die übertrifft alles. Von ihren Maßen noch nie dagewesen. Wenn man es umrechnet, dann ist es eine Stadt 2200 Kilometer lang, breit und hoch. Das ist wirklich, ist auch hier alles, kannst vergessen. Es ist die schönste Stadt, die es je gab. Die schönste Stadt, die man sich je hat vorstellen können. Straßen aus Gold, Mauern aus Edelstein. Und selbst diese Beschreibung dient nur dazu, dass wir uns irgendwas darunter vorstellen können. Wahrscheinlich übertrifft es noch alles. Wir hatten neulich eine Frau bei uns in der Gemeinde und sie hat ihre Geschichte erzählt, wie sie nach einem Unfall, also das ist ihre Geschichte, wie sie nach einem Unfall von Jesus an der Hand genommen wurde und in den Himmel geführt. Und sie sagt, sie hat dort gesehen Wiesen, die grüner sind als grün und Bäume, die Früchte tragen, wo sie es noch nie gesehen hat, wo mehrmals im Jahr geerntet werden konnte und Klänge für ihre Ohren, die so schön waren, dass sie lebt immer noch, nachdem sie wieder zu sich kam, dass sie keine irdische Musik mehr hören konnte, weil es einfach zu schlecht war. Das ist nicht meine Aussage. Und Johannes sieht hier einen neuen Himmel und eine neue Erde und er sieht, wie die Stadt vom Himmel herabkommt. Es ist ein realer Ort. Sie bleibt nicht irgendwo in irgendwelchen Sphären und man bleibt irgendwelches Geistwesen oder sonst irgendwas, sondern es wird ein realer Ort. Gott wirft dabei nicht einfach die erste Schöpfung weg in der Hoffnung, ja, jetzt machen wir das alles platt und dann wird alles besser. Es wird alles vollkommen neu und verwandelt. Gott wird dann alles vernichtet haben, was seinem vollendeten Plan seiner Schöpfung nicht gerecht wird. Alles Hässliche, alles Widersprüchliche, alle tragischen Auswirkungen der menschlichen Sünde. Vielleicht können wir es uns so vorstellen, unsere Welt heute hier, ohne Umweltverschmutzung, ohne Menschen, die anderen Menschen was zuleide tun, diese Welt ohne Tod, ohne Tränen und ohne all das, was Tränen verursacht, diese Welt in perfekter Schönheit, Kraft, Freude, Zärtlichkeit und Herrlichkeit. Die neue Welt, wird die gegenwärtige sein, aber ohne all diese Eigenschaften, Tod, Tränen, die unsere Welt zu dem machen, was sie ist. In dieser neuen Welt wirst du einen vollkommenen Körper haben. Manch einer geht ja davon aus, seiner ist schon fast vollkommen. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, aber dann erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. Die Vorstellung, dass wir irgendwo in irgendwelchen Sphären dahinschweben mit irgendwelchen Geisterseelen, die stimmt so nicht. Sondern es wird eine Auferstehung geben, es wird einen neuen Körper geben, einen physischen Körper, erfüllt von Gottes Herrlichkeit und Kraft. Was ist das für eine tolle Aussage für jemand, der ein Leiden hat an seinem Körper? Aber was ist das auch für eine tolle Aussage für denjenigen, der jetzt festgestellt hat, da kommen die grauen Haare. Du wirst wunderbar blond sein oder brünett oder was auch immer. Und diese neue Welt, sie wird sein ein Ort ohne Leid. Wir haben es vorher gelesen, 21 Vers 4 in der Offenbarung. Es wird keine Schmerzen geben. Wow. Es wird kein Leid geben. Grandios. Aber das Schönste dabei ist, Gott selber wird dir alle Tränen abwischen. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal bildlich vor. Was für eine sanfte und freundliche Geste ist es von Gott. Er schickt nicht irgendeinen Angestellten und sagt, du da, krönsch mal hier, sondern er kommt selber und bringt alles in Ordnung. In dieser neuen Welt, an diesem Ort ohne Leid. Ein Ort ohne Leid, und jetzt sage ich im nächsten Punkt, ein Ort, wo man trotzdem arbeiten wird. Wie passt denn das zusammen? Alle ihre Bewohner, heißt es in Offenbarung 22, Vers 3, werden Gott dienen und ihn anbeten. Wir alle werden Verantwortung tragen. Wir alle werden im Dienste Gottes stehen. Unser Job wird sein, gemeinsam mit Jesus zu regieren. Und es ist nicht zu vergleichen mit dieser Arbeit, die wir hier auf der Erde tun. Gut, vielleicht hast du so eine glücklich machende und immer wunderbar laufende Arbeit, dass es schon fast himmlisch paradiesische Zustände sind. Aber dem größten Teil geht es wahrscheinlich nicht so. Aber im Himmel wird es so sein. Wenn man ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte geht, als der Mensch noch im Paradies war, da war es auch so, er bekam Aufträge von Gott. Und es war ihm eine Freude. Und erst später, als die Sünde kam, wurde das Arbeiten mühsam. Und so können wir uns darauf freuen, im Himmel etwas Zwerge. Keine Ahnung, was deine Aufgabe sein wird, aber es wird richtig Spaß machen und es wird uns Erfüllung geben und es wird uns eine Freude sein, unserem Gott zu dienen. Die neue Welt, sie ist auch ein Ort des Wiedersehens. Es ist ein Wiedersehen mit Gott. Von Angesicht zu Angesicht wird man ihm begegnen. Ich finde diese Beschreibung faszinierend, dass es keine Beleuchtung mehr braucht, weil Gott einfach die ganze Sache beleuchtet. Gott zu begegnen, Er wird mitten unter uns wohnen. Es wird keinen bestimmten Raum, keinen bestimmten Ort mehr geben, wo man Gott trifft, sondern Gott wohnt mitten unter den Menschen. Und es ist nicht nur ein perfektes Miteinander mit ihm, sondern es ist auch ein perfektes Miteinander unter uns. Da gibt es keine Abwertungen mehr bezüglich, ja, das ist halt ein Ausländer oder das ist halt eine Frau oder das ist ein Mann. Sondern es wird ein perfektes Miteinander sein, wie Gott sich das gedacht hat, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Ein Ort des Wiedersehens. Und wir werden überrascht sein, wen wir dort alles wiedersehen werden. Und diese neue Welt, die ist eigentlich nicht nur Zukunftsmusik, sondern diese neue Welt, die kannst du, darfst du heute schon erleben. Gott ist derjenige, der uns einlädt in diese neue Welt, der durch Jesus den Weg freigemacht hat, der durch Jesus uns in diese neue, in diese Ewigkeit bringen möchte. Die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, ob du Jesus erlaubst, dich an der Hand zu nehmen und dich mit Gott zu verbinden, heute schon und dann auch in der Ewigkeit, dass du in dieser neuen Welt dabei bist. Wir lesen in der Bibel, Johannes 3, Vers 16, dass Gott die Menschheit so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus, er ist die Zutrittskarte, er ist derjenige, der dich dahin bringt. Und wenn du sagst, ja, ich möchte wirklich in dieser Ewigkeit dabei sein, ich möchte in dieser neuen Welt dabei sein, dann durch Jesus. Und dann lad ihn ein heute Morgen, wenn du hörst in deinem Herzen, ja, ich würde das gerne, dann sag ihm doch einfach, ja, Jesus, ich möchte das. Und wenn du es wieder neu sagen möchtest, dann sag ihm wieder neu, ja, Jesus, ich möchte das. Ich möchte in diesem neuen Himmel, in dieser neuen Erde, möchte ich dabei sein. Und wir, die wir als Kirche hier unterwegs sind, wir sind berufen, diesen Himmel hier in diese Erde, auf diese Erde jetzt schon zu bringen. Wir sind berufen, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist so zu leben, dass andere Menschen um uns herum Himmel auf Erden erleben können. Das wird nicht passieren in dieser Vollkommenheit, wie es einmal sein wird, im neuen Himmel, in der neuen Erde. Und trotzdem dürfen wir mithelfen, Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen. Was für eine ehrenhafte Aufgabe schon hier und jetzt. Ich mache alles neu. Wenn du Jesus einladen möchtest heute Morgen in dein Leben, dann fängt dieses Neumachen heute schon an durch den Heiligen Geist. Und gleichzeitig dürfen wir auf uns freuen, auf diesen neuen Himmel und auf diese neue Erde. Denn dann ist wirklich alles neu. Ein Zitat zum Schluss. Die Berge und Täler des Himmels werden sich zu denen unserer jetzigen Erfahrung nicht wie eine Kopie zum Original verhalten, noch wie ein Ersatz zum eigentlichen Ding, sondern wie die Blüte zur Wurzel oder der Diamant zur Kohle. Jesus, ich danke dir für diese Perspektive, die wir haben dürfen. Auf diesen neuen Himmel, auf diese neue Erde. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du sagst, du machst alles neu und du veränderst alles. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, am Schluss kommt alles gut. Wie unsere jetzige Situation auch aussieht, in welchen Herausforderungen wir stehen. Am Schluss, wenn wir zu dir ja sagen, Jesus, am Schluss kommt alles gut. Und ich danke dir dafür. Und möchte ich bitten, dass wir diese Perspektive beibehalten dürfen in unserem Alltag, beibehalten können, indem, wenn wir in schwierigen Situationen sind, dass wir wissen dürfen, wir halten uns an dir fest, weil du uns versprichst, dass alles gut kommt. Danke für diese wunderbare Perspektive. Möchte ich bitten hier für die Gemeinde, für jeden Einzelnen, dass wir diese Perspektive, diese Freude, dass wir es hinaustragen können, auch zu unseren Mitmenschen. Dass wir diejenigen sein können, die in schwierigen Situationen die Freude behalten können, weil ihm am Schluss alles gut wird. Dass wir die Zuversicht behalten können, weil wir wissen dürfen, bei dir wird alles neu. Und alle Probleme, die hier auf der Erde Probleme sind, sind bei dir keine mehr. Dafür danke ich dir. Amen.